loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Es ist Fifi. Die Sonne geht bald, nach einem eher grauer und fürchter Tag, langsam unter. Trotzdem werden die Sonnenstunden jetzt aber wieder jeder Tag länger und länger. Hier im Radio Rabi Studio werden schon die Schachtler packt, weil 2025 zieht Rabe um in ein neues Quartier. Wir werden nur näher an der Aresi. Ich begrüße dich zur Radiosendung Locomotivo an diesem Mittwochabend, 22. Januar 2025. Was wird uns 2025 so schnell erwarten? Was erwartet dich? Der Sommer wird heiß werden, glaube ich. So viele Frauen in der Schweiz. Werden wir viele sein? Ja, ich denke es. Vom 2. bis 27. Juli werden wir alle nur so staunen. Es wird Fußball gespielt. Ladies all over. Das wird groß, sage ich. Wirst du dabei sein? Aber bevor ich hier abhebe, wir wollen heute auch noch auf dem Boden bleiben. In den kommenden 60 Minuten kannst du dich auf Musik zum Fliegen und Tanzen freuen. Im zweiten Teil gibt es ein Interview mit drei freiwilligen Helfern des Tischlein Deck dich im Gäbelbach. Aber zuerst hören wir den Berner Piloten Bruno Häusler von Belp Moos aus abheben. Mein Name ist Helga, ich führe heute durch die Sendung und ich bin im Radiostudio 2 hier im Rabe. Es ist ein kleiner Abschied, nur noch wenige Sendungen für uns, die hier in diesem Studio in der Lorraine stattfinden werden. Weitere Abschiede werden wir auch noch feiern, im März, im April und so weiter. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie ein Jahr des Abschieds 2025. Gestern ist mein Chef pensioniert worden, unser Gründer, der Gianni, wird im März den Hut nehmen. Wir werden im Mai ein neues Sitzungszimmer beziehen und wir werden euch weiterhin von unseren bewegten Momenten in den Sendungen berichten.
Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Bruno Häusler erzählt uns jetzt im Interview mit Christian von seinem Berufswunsch und wie es dann wirklich ausging. Und ich kenne nicht alle Airlines in der Schweiz. Aber gefühlt hat er überall gearbeitet. Wir freuen uns auf einen besonderen Moment in seinem Leben.
Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Locomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit. Ja, wir stehen wieder kurz vor ihm, vor dem Moment, wenn sich der Vorhang hebt, hinter dem ein besonderer Mensch steht, der uns etwas über sein Leben verrät. Und heute, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Radio Locomotive und die Zeitschrift Leben und Gesundheit Herrn Bruno Häusler. Sein Arbeitsplatz ist ganz nahe am Himmel, weit oben, so in 32.000 Fuß Höhe. Bruno Häusler ist Pilot bei Helvetic Airways. Und wir sind an diesem Mittwoch am Flughafen Bern-Belp, was mich ganz besonders freut, denn es ist ein wirklich wundervoller Flughafen. Ganz herzlich willkommen, Bruno Häusler.
Vielen Dank, freue mich.
Ja, und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt es jetzt: Fasten your seatbelts. Wir sind ready for takeoff. Wir starten durch mit der ersten großen und wichtigen Frage. Wir beschäftigen uns mit dem Traum vom Fliegen, mit dem Beruf des Verkehrspiloten, mit dem Abheben Richtung Himmel. Gab es einen Moment oder mehrere Momente, Herr Häusler, die diesen Berufswunsch vielleicht sogar zur Erfüllung brachten?
Ja, es hat ganz viele Momente gegeben, schlussendlich. Das Interessante ist ja, mein Werdegang ist sehr speziell. Ich wollte als kleiner Bub immer Lokomotivführer werden. Ich habe dann auch bei BLS in Bönigen die Ausbildung zum Mechaniker gemacht. Bin dann aus verschiedenen Gründen nicht in die Lokführerausbildung, sondern habe ein Studium gemacht. Ich war in Biel, habe Maschinenbau studiert und habe dann im Ende des Studiums 1993 eine Stelle gesucht als Ingenieur. Ich habe mich beworben bei damaligen Swissair als Ingenieur. Und Swissair hat dann zurückgeschrieben, sie brauchen keine Ingenieure, sondern Piloten. Und haben mir freundlicherweise ein Anmeldeformular für die damalige Schweizerische Luftverkehrsschule beigelegt zu diesem Absagebrief. Das Formular habe ich ausgefüllt, habe die Bewerbung eingereicht, habe dann bei Swissair die Selektion durchgemacht. Ich habe dann bei der Schweizerischen Luftverkehrsschule die Pilotenausbildung gemacht. Hatte dann das Pech gehabt, im Sinn, dass ich nach einem Jahr Ausbildung abbrechen musste, weil Swissair zu diesem Zeitpunkt plötzlich aus verschiedensten Gründen Überbestand gehabt, Piloten. Und dann hat es geheissen, sie dürfen nicht alle anstellen, die in der Ausbildung waren. Und sie haben dann die Leute, die einen Berufsabschluss hatten, und da bin ich eben einer von denen gewesen, haben sie dann quasi aus der Ausbildung heraus entlassen. Ich habe dann geschafft als Ingenieur, habe Pilotenausbildung auf privater Basis fertig gemacht, bin dann 1998 schlussendlich bei Crossair gelandet, bin 4 Jahre bei Crossair geflogen, aus der Crossair raus hat es dann Swiss gegeben, habe aber dann nach einem Jahr Swiss aus verschiedensten Gründen mich entschieden, dass ich Swiss verlasse. Also durch einen Kollegen, der damals bei OTT Airways, die Vorgängerfirma war, von Helvetic Airways, der Kollege ist der geflogen und der hat mich dann zur OTT geholt, respektive, als ich dann angefangen habe, hat es Helvetic Airways daraus gegeben. Und schlussendlich dann am 1. Januar 2004 durfte ich dann bei der Helvetic Airways einsteigen und die Umschulung auf den Fokker anfangen.
Ist das eigentlich so ein Traumberuf, Pilot zu sein? Beziehungsweise, was macht diesen Beruf überhaupt so attraktiv?
Ich würde sagen, es ist nach wie vor ein Traumberuf, weil es ist natürlich, wir bewegen uns im dreidimensionalen Raum, es ist etwas Spezielles. Wir sehen Sachen, die vielleicht andere Leute nicht sehen. Ich denke da an Wetterbilder, an die Landschaft von oben, aber auch die Faszination Fliegen als solches, dass wir uns vom Boden weg bewegen. Die meisten von uns können Auto fahren, für die ist ein Chauffeur oder ein Buschauffeur, das können sie noch nachvollziehen. Aber ein Flugzeug fliegen, das können die wenigsten Leute. Und das Verständnis haben, wieso ein Flugzeug fliegt, haben die wenigsten, auch von unseren Passagieren. Und ich habe das dürfen lernen, von Grund auf. Und für mich ist das nach wie vor faszinierend. Schlussendlich ist es angewandte Physik, aber trotzdem, es verhält einfach. Und das ist das Faszinierende. Und wenn man, wie gesagt, wenn man abhebt mit dem Flugzeug, dann in den Himmel aufsteigt, auf die Reiseflughöhe aufsteigt, dass sind alle Probleme, die bleiben am Boden. Da ist man wirklich nur der Moment da, man ist fokussiert auf die Arbeit, die man hat, aber man kann sehr viel geniessen, gerade vor allem vor im Cockpit, weil wir haben ja während dem Reiseflug nicht mehr so eine hohe Arbeitsbelastung und können wirklich die Aussicht, die wir dort haben, geniessen. Und das fasziniert mich nach wie vor. Und egal, ob wir Tageslicht fliegen oder in Nacht fliegen, bei Vollmond, bei schlechtem Wetter, bei schönem Wetter, es ist immer wieder faszinierend, weil die Bilder, die ändern konstant. Auch wenn ich hunderte von Mal über die Alpen geflogen in der Zwischenzeit, es ist jedes Mal wieder mega spannend, die Berge von oben zu sehen, die Landschaft von oben zu sehen, und das fasziniert mich noch heute wie am ersten Tag.
Das heißt, da ist also schon eine gewisse Faszination, wie Sie sagen, oder also eine Mystik, sein Erlebnis mit dabei, und das bleibt auch. Also das ist nicht etwas, was sich nachher abnutzt und man sagt, nach 20 oder wie vielen Jahren in diesem Beruf empfindet man diesen Blick aus dieser Höhe, aus 10.000 Metern beispielsweise, nicht mehr so wie am Anfang.
Also die Faszination, die wird bleiben. Also bei mir ist sie geblieben, definitiv. Weil auch, wie gesagt, nach 25 Jahren Fliegerei nach wie vor genau gleich. Also wenn ich im Cockpit sitze, ist die Sorge, die private Sorge sind draussen und ich genieße einfach den Moment.
Bis man zu diesem Moment des Fliegens kommt, muss man wahrscheinlich, nehme ich mal an, große Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt Pilot werden zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Mensch, also so einer wie ich jetzt hier, der mit Ihnen dieses Gespräch führt, geeignet sein muss oder ist, automatisch Pilot zu werden. Was sind Voraussetzungen dafür?
Für Pilot zu werden, muss man ja vorgängig ein Assessment machen, diverse Abklärungen durchlaufen, wo eigentlich geschaut wird, hat man die Fähigkeit, das kann geistig sein, das kann auch körperlich sein, weil man muss auch gesund sein, hat man Voraussetzungen für einen Pilot zu werden. Pilot, Man muss sicher ein gewisses Verständnis haben von Physik. Mathematik darf man nicht Angst haben. Man muss auch körperlich gute Verfassung haben, gesund sein. Und wenn man diese Anforderungen dann erfüllt, dann steht dem Weg, eigentlich Pilot zu werden, nicht mehr im Weg.
Und wie lange dauert so eine Ausbildung?
Das kommt darauf ab, wie man es macht. Es gibt Leute wie ich, die es Fulltime machen können. Da geht es etwa anderthalb Jahre, bis man Grundvoraussetzungen hat, um sich bei der Fluggesellschaft zu bewerben, um dann das sogenannte Type Rating auf den jeweiligen Flugzeugtyp, wo die Fluggesellschaft operiert, zu machen. Es gibt viele Piloten, die das berufsbegleitend machen, die haben Grundausbildung, und dann streckt sich natürlich das über längere Zeit in Abhängigkeit vom zeitlichen Aufwand, den man betreiben will, und auch vom finanziellen Aufwand, weil die Ausbildung ist nicht ganz kostengünstig.
Das heißt, die zahlen Sie selber, also jeder muss die selber bezahlen, und Sie bewerben sich, wenn ich das richtig verstanden habe, erst nach einer gewissen Zeit in Ihrer Ausbildung bei einer Fluggesellschaft.
Es gibt auch hier wieder zwei Wege. Unter anderem über Helvetic Airways kann man sich bewerben ohne Ausbildung. Und dann bekommt man dann einen Vorvertrag. Ein Teil der Ausbildung wird dann vorfinanziert. Und das wird dann, wenn man angestellt wird, vor, jetzt in unserem Fall Helvetic Airways, wird das dann über eine gewisse Zeit mit einem sogenannten Bonding quasi die Ausbildungskosten zurückgezahlt. Es gibt andere Leute, die alles komplett eigenfinanziert machen. Und die kommen dann quasi mit einer fertig abgeschlossenen Ausbildung kommen die dann bei uns im Bewerbungsprozess. Also es gibt beide Wege.
Wir sitzen ja hier im Gate, das heißt also im Abflugsbereich. Welche Rolle spielt Bern Belp für Sie persönlich?
Ja, das ist eine ganz wichtige Rolle für mich, weil ich komme aus dem Berner Oberland, wie man sicher auch im Dialekt angehört. Und ich wohne in der Nähe von Thun, in Uetendorf. Und durch das ist natürlich die Nähe zum Flugplatz Bern ist natürlich für mich ein grosser Vorteil. Zusätzlich kommt dazu, meine bisherige Karriere habe ich am Flughafen Zürich verbracht. Ich fliege hauptsächlich ab Zürich. Es ist ein riesengroßer Flughafen, und dort ist natürlich alles sehr unpersönlich und es ist eine Massenabfertigung. Im Gegensatz hier in Bern, der Flughafen ist klein. Man hat sehr engen Kontakt mit einerseits den Angestellten vom Flughafen Bern, hat ein sehr gutes Verhältnis, man kennt einander. Es sind mehrheitlich immer die gleichen Leute, die man mit ihnen zu tun hat. Aber auf der anderen Seite hat man auch sehr engen Kontakt zu den Passagieren, weil wir gehen durch die gleiche Sicherheitskontrolle durch wie Passagiere. Wir gehen auch beim Gate durch, wo die Passagiere dann warten, bis sie einsteigen können in Flüger. Da gehen wir als Crew auch durch und haben natürlich dann Kontakt mit Passagieren. Und es kommt sehr oft vor, dass wir dann in diesen Bereichen angesprochen werden von Passagieren, werden Fragen gestellt. Und der enge Austausch mit den Leuten, einerseits mit den Mitarbeitern, andererseits mit den Passagieren, ist natürlich das Schöne und Spezielle hier am Flughafen Bern. Ist alles sehr klein, familiär, überschaubar, aber es fängt einfach. Es ist wirklich, es ist einfach ein Highlight für mich, an Bern dürfen zu fliegen.
Ist es eigentlich ein Airport, der in irgendeiner Weise nicht auch schwierig anzufliegen ist? Also ich sag's mal so, ich stehe ab und zu an diesem Flughafen hier, in diesem kleinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wie so ein Pavillon, wo man beobachten kann, wenn die Maschinen starten bzw. landen, der draußen steht. Und ich habe so das Gefühl, boah, die fliegen da aber ziemlich rassig auf diesen Belpberg zu, beziehungsweise auch dann dahinter gleich das Großgebirge Eiger-Mönch-Jungfrau. Ist es nicht gefährlich, hier zu landen und zu starten?
Ganz klar, nein. Es ist nicht gefährlich. Es ist vielleicht anspruchsvoller. Aber für so Plätze, wie der Flughafen Bern einer ist, gibt es natürlich spezielle Verfahren, wo dann abhängig ist vom Flugzeugtyp, wo man fliegt, abhängig ist vom Flugplatz, gibt es spezielle Verfahren. Und wenn man die einhält, da werden wir auch trainiert darauf her, ist das nicht gefährlicher, als wenn man in Zürich anfliegt oder auf einem anderen grossen Flughafen. Also die geografischen Gegebenheiten, wie ihr erwähnt habt, der Belpberg oder auch die Alpen im Hintergrund, da haben wir spezielle Verfahren, gewisse Einschränkungen müssen berücksichtigen. Aber wenn er fliegerisch für uns, ist das nicht schwieriger und vor allem gar nicht gefährlicher, weil die Procedure, die Verfahren sind so ausgelegt, dass eben Gefahr, die Sicherheit gewährleistet ist, dass Gefahren minimiert werden. Und für das sind wir auch trainiert schlussendlich.
Wenn Sie jetzt Richtung Berge, also sagen wir Richtung Alpen starten von hier aus. Das heißt also, Sie müssen ja dann, welche ist das, Süden oder Südwesten?
Südosten.
Südosten. Also wenn Sie nach Südosten starten, wie machen Sie das? Also Sie können ja wahrscheinlich noch nicht diese Flughöhe erreicht haben. Fliegen Sie dann mehrere Kreise wie so eine Spirale, um die Maschine über den Berg zu lüpfen, oder wie geht das?
Das ist richtig. Wir können, wenn wir Richtung Südosten starten, also Richtung Münzigen, können wir nicht geradeaus starten und weiterfliegen weg den Bergen, weil wir dort die nötige Höhe noch nicht werden haben. Aus diesem Grund werden wir zuerst Linkskurve fliegen, dann geht es über Burgdorf, über die Stadt Bern, dann Richtung Alpen, und bis dann werden wir die erforderliche Höhe problemlos erreichen. Aber wir müssen zuerst so einen grossen Bogen fliegen über das Mittelland, bis wir die nötige Höhe haben, dass wir dann über die Alpen fliegen können. Das ist so, ja.
Aber es gibt doch gefährliche Flughäfen, sagt man. Man sagt so im Volksmund, also zum Beispiel Madeira, habe ich mal gehört, sei so etwas, wo die Landebahn quasi irgendwo auch am Wasser oder am Meer oder wie auch immer sei. Gibt es das oder ist das Mythos? Ist das irgendwie erfunden?
Ich würde das nicht gefährlich nennen, sondern es gibt einfach verschiedene Flugplätze, die halt einfach aus verschiedensten Gründen, aus der Topografie, aus der Lage, anspruchsvoller sein. Ich sage dem nicht gefährlicher, sondern anspruchsvoller. Aber genau solche Flugplätze, ihr habt Madeira erwähnt, wir haben Fetic Airways im Streckennetz von uns, haben wir London City und neben Bern auch Sion, die anspruchsvoll sind. Aber dort dürfen schlussendlich nicht alle Piloten herfliegen, und die herfliegen, sind auch speziell trainiert drauf. Also man tut sich mit den speziellen Anforderungen von den jeweiligen Plätzen tut man sich auseinandersetzen, tut das auch trainieren in einem Simulator, und der ist möglich gut ausgebildet, für dort herzufliegen, und dann sage ich nicht, dass es gefährlich ist, sondern interessant, ich sage dem ganz klar, es ist interessanter für uns, es ist ein bisschen anspruchsvoller, aber sicher nicht gefährlich. Nein, da sage ich ganz klar nein.
Können Sie aber nachvollziehen, Herr Häusler, dass es Passagiere gibt, die Flugangst haben? Und da komme ich natürlich schon zu einem gewissen Reizthema. Wie sicher ist das Fliegen? Also wir hatten jetzt ja kürzlich fast 3 große Unglücke hintereinander, so Ende 2024, Anfang 2025, dann noch mit Etihad in Melbourne Richtung Abu Dhabi, wo man ja dann sich wieder überlegt, ja, also ich weiß auch nicht, muss ich jetzt da irgendwie Angst haben, dass da etwas passiert? Gibt es Gefahren? Gibt es Risiken? Natürlich sind Sie Profi. Bei Ihnen, glaube ich, ist man in besten Händen. Aber können Sie verstehen, dass man Flugangst hat?
Ich verstehe das sehr gut. Und es gibt ja Studien, die sagen, dass mehr als die Hälfte, gewisse Studien reden sogar von 2/3 von unseren Flugpassagieren, haben Flugangst. Und die Flugangst, die tut sich ja, kann verschiedene Gründe haben. Es gibt Leute, die haben einfach, eben wie ich vorhin gesagt habe, das Verständnis nicht, weil, wie gesagt, Autofahren können die meisten Leute, die können nachvollziehen, was ein Buschauffeur macht. Bei uns fliegen, die Leute kennen es nicht, die Cockpit-Tür ist zu, die sehen nicht, was wir machen. Sie fühlen sich auch ausgeliefert in einem gewissen Sinn, uns Piloten vorne. Und da kann ich durchaus nachvollziehen, dass da gewisse Leute ein mulmiges Gefühl haben. Auf der anderen Seite, ich will nicht abdroschen tönen, aber sage ich nach wie vor, die Fliegerei ist das sicherste Fortbewegungsmittel, nach wie vor. Weil in keinem Bereich werden die Leute, die verantwortlich sind, in unserem Fall Piloten, aber auch Cabin Crew Members, Flight Attendants, die in der Kabine arbeiten, nie werden die Leute so gut ausgebildet, und wir werden regelmässig geprüft. Ich weiss wenig Berufe, wo man alle 6 Monate eine Prüfung ablegen muss, und wenn man die nicht besteht, ist es vorbei. Also man kann 2-mal den Anlauf nehmen, aber wenn man 2-mal nicht besteht, ist es durch. Dann verliert man die Bewilligung, diesen Beruf auszuüben. Das zwingt uns dazu, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind, auch vom Wissen, vom theoretischen Wissen, dass wir das auch anwenden können im täglichen Einsatz. Und darum sage ich, die Fliegerei ist sicher. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn in der Fliegerei etwas passiert, wenn es ein Unglück gibt, ist natürlich das sehr medienwirksam. Die Medien, die springen darauf auf. Aber wenn wir sehen, wie viel passiert auf der Strasse, auch im Bahnverkehr, jetzt vielleicht nicht gerade bei uns in Europa, aber in anderen Teilen der Welt, wo weniger darüber geredet wird, ich begreife, dass die Leute Angst haben, aber ich probiere dann von meiner Seite her alles zu tun, dass man die Leute überzeugen kann, dass sie keine Angst haben müssen. Weil schlussendlich, wie gesagt, faszinierend ist es, nach wie vor zu fliegen, und ich probiere den Leuten das zu vermitteln. Dass sie nicht Angst haben müssen, sondern sie sollen geniessen, wenn immer möglich.
Dann gehen wir doch jetzt mal auf so einen Flug irgendwie, zumindest mal so theoretisch. Wir Passagiere, wir kommen ja so, sage ich mal, fast so ja, 2 Stunden vorher vielleicht vor dem Abflug am Flughafen, bleiben wir jetzt hier in Bern-Belb an. Wir freuen uns dann auf den Flug, auf den Urlaub. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wann treffen Sie am Airport ein? Und dann, glaube ich, beginnt für Sie erstmal eine Zeit der Vorbereitung.
Also ist es so, von Gesetzes wegen und so wie es vorgesehen ist von der Fertigkehrweise, muss ich oder muss die Besatzung 1 Stunde vor Abflug müssen wir da sein, haben wir die sogenannte Check-in-Time. Bei mir ist es so, ich habe nicht gerne Stress. Ich bin meistens 1,5 Stunden vor Abflug, also sprich 1,5 Stunde vor der offiziellen Check-in-Zeit bin ich da. Und die erste Handlung, die ich mache, gerade hier in Bern, ist, ich lasse einen Kaffee raus. Und dann sitze ich herhocken in den Räumlichkeit, wo wir uns treffen als Crew. Und irgendwann tut der Rest der Crew eintreffen, vielleicht sind sie ja schon da. Und dann schaue ich mit dem Co-Pilot zusammen den Flug anschauen. Also ich schaue den Flugplan anschauen, wir schauen das Wetter anschauen. Und zwar sowohl vom Abflugflughafen, vom Zielflughafen, als auch von potenziellen Ausweichflughafen unterwegs oder an Destination. Wir schauen den technischen Zustand des Flugzeugs anschauen, soweit das bereits bekannt ist zu diesem Zeitpunkt. Punkt. Und dann machen wir zusammen, also der Co-Pilot und ich, machen die Benzinplanung. Wir entscheiden, wie viel Benzin nehmen wir mit. Da spielen auch verschiedene Faktoren drin. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Und irgendwann kommt ein bisschen Erfahrung rein. Je nachdem, wie das Wetter ist, woher wir fliegen, wenn wir wissen, dort brauchen wir in der Regel ein bisschen mehr Benzin, nehmen wir um das mehr mit. Wenn das abgeschlossen ist und wir unser Briefing als Cockpit-Besatzung abgeschlossen haben, mache ich dann ein Briefing mit der Kabinencrew zusammen. Dann erzählen wir dann, wodurch wir fliegen, wie lange der Flug geht, wie das Wetter ist, ob wir Turbulenzen erwarten, ob wir sonst etwas Spezielles erwarten. Schaue ich mit der Kabine an, schaue gegebenenfalls Fragen klären. Die Kabine hat sehr oft auch Fragen. Gerade jetzt so, wenn ihr die Zwischenfälle habt angesprochen von vorher, gibt es durchaus Flight Attendants, die plötzlich fragen, was haltest du von dem? Dann probiere ich das zu klären, erzähle, wie wir das in der Fertig handhaben. Und dann gehen wir auf das Flugzeug. In der Regel sind wir so 45 Minuten vor Abflug auf dem Flugzeug. Gehen, wie gesagt, in Bern bei den Passagieren durch. Die unter Umständen die eine oder andere Frage beantworten. Dann gehen wir auf das Flugzeug und das Flugzeug vorbereiten. Die Flight Attendants die Kabine vorbereiten, die das Catering, das Essen checken, die Notfallausrüstung vom Flugzeug kontrollieren, ob alles da ist. Wir Piloten, der eine Pilot, der sogenannte Pilot, der fliegt, der Pilot Flying, der geht ins Cockpit, tut den Computer aufstarten, tut die auffahren. Und der Pilot, der nicht fliegt auf dem nächsten Flug, der macht den sogenannten Walkaround, also die Vorfluginspektion vom Flugzeug. Dann läuft der Pilot um das Flugzeug herum und schaut optisch, ist das Flugzeug in einem flugtüchtigen Zustand. Also finde ich eine Bühle, finde ich eine Stelle, wo etwas raustropft, eine Flüssigkeit, sei es Benzin, sei es Hydraulikflüssigkeit, und ich schaue den Zustand des Flugzeugs noch einmal an und vergewissere, dass das Flugzeug flugtüchtig ist.
Und wenn das so ist, also wenn Sie irgendwie entdecken, da läuft was aus, dann fliegen Sie nicht?
Noch nicht ganz. Das ist, wir haben das Glück, in Bern haben wir immer einen Mechaniker vor Ort. Und dann schaue ich mit dem Mechaniker zusammen anschauen, was das Problem ist. Und wenn ich Glück habe, und zum Glück ist das in den meisten Fällen so, kann der Mechaniker das innerhalb nützlicher Frist lösen, das Problem. Manchmal ist es ja nur eine Verschraubung, die nicht gut ist, wo dann etwas rausläuft oder so. Und dann kann er die Verschraubung richtig anziehen, die Schrauben, und dann können wir fliegen. In den seltensten Fällen ist es so, dass der Mechaniker das in dem Moment nicht lösen kann, weil er vielleicht ein Ersatzteil braucht. Und dann kann es durchaus sein, dass der Flug muss verspätet werden muss, bis das Teil dann schlussendlich von wo immer in Bern eintrifft und dann eingebaut ist worden. Oder wenn es ganz schrubb geht, wir haben ja das Glück, wir haben mehrere Maschinen, dann würde man das Flugzeug von Zürich auf Bern überfliegen und dann würde man mit einer anderen Maschine den Flug an Bern machen, natürlich mit einer gewissen Verspätung.
Und das ist ja schon mal passiert, das haben Sie mir vorher erzählt, nämlich im Vorgespräch. Und ich glaube, da hatten Sie sogar ganz fantastische Kontakte direkt zu den Passagieren.
Ja, das ist ja so. Es war ein Sonntagmorgen gewesen. Wir hatten geplant, morgen um 8 Uhr auf Mallorca zu fliegen. Wir sind auf das Flugzeug gekommen, wir als Besatzung. Der Co-Pilot hat das Flugzeug gestartet, der Computer. Ich bin auf Vorfluginspektion. Und als ich ins Cockpit kam, hat er mir gesagt, ich habe ein Problem. Irgendwie ein Computer tut nicht so, wie er sollte. Und dann haben wir unsere Verfahren angewendet, wie wir das Problem eventuell lösen könnten. Das ist nicht erfolgreich gewesen. Ich habe den Mechaniker näher ans Flugzeug gerufen und der hat sich das so angeschaut und hat herausgefunden, oh, der Computer, das System ist effektiv nicht parat. Das kann nicht so, funktioniert das nicht, wir können nicht fliegen. Und dann ist Diskussion losgegangen mit der Firma in Zürich, habe ich dann angerufen und mir das gesagt. Und dann haben wir die Option gehabt, einerseits entweder das Teil von Zürich auf Bern zu bringen mit dem Auto, oder, wie ich gesagt habe, wir haben noch mehrere Flugzeuge in Zürich, hat es dann wirklich der Zufall wollen, dass wir ein Flugzeug von Zürich überfliegen auf Bern. Hat natürlich zuerst müssen Piloten auftreiben, die das Flugzeug gebracht haben. Hat schlussendlich für uns bedeutet, dass wir hier in Bern etwa anderthalb Stunden haben müssen warten, bis das Flugzeug da war. Und dann sind wir dann als Besatzung hier in Bern im Bistro, ins Bistro gegangen, haben Kaffee getrunken. Und das Schöne ist natürlich hier in Bern, es waren natürlich alle Passagiere in diesem Bistro gewesen. Und da haben sich dann sehr interessante Gespräche entwickelt. Die Leute wollten natürlich wissen, was ist das Problem. Ich habe am Gate dann eine Ansage gemacht, dass ich die Leute informiert habe, was eigentlich der Grund ist, dass wir jetzt nicht gerade fliegen können. Ich habe das erklärt, dass wir jetzt ein anderes Flugzeug bekommen, das von Zürich kommt. Und sobald das da ist, werden wir dann den Flug Richtung Mallorca machen. Mit anderen Worten, wir haben dann gute Gespräche mit diesen Passagieren. Zwei Stunden später sind wir dann frohen Mutes Richtung Mallorca aufgebrochen und sind schlussendlich gut in diesem Mallorca angekommen. Mit ein bisschen Verspätung halt.
Ganz fantastisch. Ich glaube eben, das spricht ja schon wieder für den Flughafen Bern-Belp, so diese wunderschöne familiäre Atmosphäre, von der Sie eingangs ja schon gesprochen haben. Gehen wir nochmal ganz schnell auf die Startbahn. Das interessiert mich. Wenn wir auch als Nicht-Passagiere am Flughafen stehen und so Flugzeuge starten sehen, da wird es ja dann für uns spannend. Also plötzlich hört man dieses Aufheulen der Triebwerke, die Düsen, da brüllt was, da geht was ab und dann beschleunigt diese Maschine auf. Wie viele Stundenkilometer? Ich weiß es nicht. Ich denke mal über 200. Aber irgendwann hebt sie ab. Was machen Sie während dieser für uns Zuschauer faszinierenden Zeit im Cockpit?
Ich mache ganz schlicht und einfach meinen Job. Also der Pilot, der Pilot Flying ist, der Flug durchführt, tut das Flugzeug fliegen. Das heisst, wir stehen am Anfang der Startpiste, tun dann irgendwann Gas geben, also die Thrust Levers von den Triebwerken anschieben. Wir schauen, dass die Triebwerke den erforderlichen Schub liefern. Und wenn das alles in den richtigen Parametern ist, lösen wir Bremse lösen. Und dann fährt das Flugzeug auf beschleunigen. Und bei einer gewissen Geschwindigkeit, das ist im Rahmen von vielleicht 220, 230 km pro Stunde, werden wir dann abheben. Und das ist schlussendlich pure angewandte Physik. Das Flugzeug kann nicht anders als in die Luft gehen. Wir geben noch einen Steuerinput, sagen dem Flugzeug, wir wollen fliegen, wir sind schnell genug, wir wollen fliegen, geben einen Steuerinput und das Flugzeug tut dann ganz langsam abheben und tut sich dann den Flug anfangen, geht dann in die Luft.
Wie ist das überhaupt bei Helvetic Airways? Fliegen Sie nur Charter im Sinne von, ich sage jetzt mal, Mallorca und Kreta?
Nein, die Helvetic Airways hat verschiedene Standbeine und unser Hauptgeschäft ist eigentlich, dass wir sogenannte Wettlease-Flüge machen für die Swiss. Wettlease heisst, die Swiss tut bei Helvetic Flugzeuge mit der Besatzung quasi mieten und wir machen dann Flüge für die Swiss. Die meisten Flugzeuge von Helvetic Airways sind im Einsatz für die Swiss. Im Winter haben wir ganz wenige Flüge, eigene Flüge, Helvetic-Flüge Richtung Norden. Skandinavien ist ein grosser Renner im Winter. Ganz vereinzelt machen wir auch Flüge in Süden, Warmwasserdestinationen, Ägypten und ganz vereinzelt zwischen den Kanarischen Inseln. Und dann im Sommer haben wir eigene Charterflüge, sowohl ab Zürich wie auch ab Bern. Wir haben ja das Flugzeug fest in Bern stationiert im Sommer, wo wir dann Destinationen im Mittelmeerraum von Bern aus anfliegen, die in erster Linie dann Charterflüge sind, wo wir dann die Leute in die Ferien fliegen.
Jetzt ist Januar, sind Sie in diesem Jahr schon geflogen?
Nein, und zwar ist natürlich das so, weil ich bin zusätzlich zu meinem Hauptberuf als Pilot bin ich noch Instruktor. Ich tue noch Leute ausbilden und wir haben im Moment gerade wieder zwei Pilotenkurse, neue Piloten, die bei uns haben angefangen, die in der Ausbildung waren. Und ich bin in diesem Jahr bis jetzt nur am Anfang im Simulator gewesen und habe jetzt gerade gestern auch noch Theorieinstruktion gegeben in Zürich, der Aircraft-System, Flugzeugsystem erklärt. Und durch diese Zusatzfunktion bin ich dieses Jahr noch nie geflogen, ja, selber.
Wenn wir nochmals zum Check-up kommen, das heißt also zu den Kontrollen, die Sie auch über sich ergehen lassen müssen, also nicht nur das Flugzeug wird gewartet, sondern Sie werden ja auch kontrolliert, das haben Sie auch eingangs erzählt, dass das ziemlich intensiv sogar ist. Wie sieht es eigentlich aus mit den gesundheitlichen Kontrollen? Augen und. Da muss ja vieles stimmen, nehme ich an.
Das ist richtig. Wir machen am Anfang der Karriere macht man sogenannte flügelärztliche Erstuntersuchung. Da wird man wirklich auf Herz und Nieren geprüft, auseinandergenommen, ist etwas versteckt im Körper. Und wenn man die einmal bestanden hat und die Voraussetzungen erfüllt hat, muss man anschließend jedes Jahr zu einem Flügerarzt. Das ist Ärzte, die speziell noch eine Zusatzausbildung haben für Flügerei. Und da werden auch gewisse Eigenschaften, ihr habt es angesprochen, die Augen, das Sehen, das Gehör. Und die generelle Gesundheit, also wir müssen Blut abgeben, es wird Urin genommen, es gibt eine generelle Gesundheitsuntersuchung und da wird auch Blutdruck gemessen und all diese Sachen, dass wir die medizinischen Anforderungen noch erfüllen, um den Job weiterhin ausführen
können. Sie haben ja vorher so ganz eindrücklich davon gesprochen, welch intensives Verhältnis oder auch enges Verhältnis Sie zumindest in Bern-Belb zu den Passagieren haben. Ich mag mich erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, als ich Kind war, ich glaube mit 9 Jahren hatte ich meinen ersten Flug nach Rom und da hat mein Vater es organisiert, dass ich ins Cockpit kam. Das heißt, da wurde die Türe aufgemacht und plötzlich war der kleine Christian im Cockpit und konnte rausschauen und die Piloten haben beide dann erklärt, was man denn da so an Instrumenten sieht. Heute ist das ganz anders, niemand darf mehr ins Cockpit, ist das richtig, Herr Häusler?
Das ist fast richtig. Also, es gibt noch Möglichkeiten, ins Cockpit zu kommen, auch als Nicht-Luftfahrtangestellte. Es braucht gewisse Bedingungen. Also jetzt in unserem konkreten Fall, wenn ein Passagier jemanden von der Besatzung persönlich kennt und die Person dann quasi die Verantwortung übernimmt für die Person, dann kann ich als Kapitän von einem Flugzeug entscheiden, ich nehme die Person ins Cockpit. Die Möglichkeit haben wir also. Das ist nach wie vor so. Es kann sein, dass von Flughafenangestellten, also ja schon Leute vom Bern Flugplatz, die hier arbeiten, die mit uns in die Ferien geflogen, die habe ich natürlich kennt und ich habe gewusst, dass die keine Gefahr darstellen für uns, habe ich natürlich dann ins Cockpit genommen. Und ein schönes Erlebnis hatte ich einmal. Meine Zahnärztin ist in Mallorca eingestiegen, in mein Flugzeug. Und ich habe gewusst, dass die Fan ist von dem, was ich mache. Und ich bin dann nach dem Boarden, bin in die Kabine hinten und habe meiner Zahnärztin gesagt, ich schaue ihr immer zu, wenn sie arbeitet, logisch, wenn sie meine Zähne macht. Wenn sie will, darf sie mir zuschauen, wie ich arbeite. Ich würde ihr das anbieten. Und die war hell begeistert und die ist den ganzen Flug bis auf Bern zur Landung, ist dann auch vor dem Cockpit gewesen. Und die hat jedes Mal, wenn ich zu ihr in die Untersuchung bin, hat sie von dem wieder geschwärmt. Also, es war ein bleibendes Erlebnis für sie. Also, grundsätzlich besteht die Möglichkeit, es ist nicht mehr ganz so einfach wie früher, weil die Tür ist in der Regel zu.
Aber Sie hören es nicht für alle. Also, es lohnt sich, Herrn Häusler persönlich kennenzulernen. Wenn Sie, Herr Häusler, und das ist meine ganz kurze Schlussfrage, nicht im Cockpit fliegen, sondern als Passagier unterwegs sind, wohin würden Sie denn gerne mal wieder fliegen? Oder gibt es überhaupt so eine Destination, wo Sie sagen, die fliege ich sowohl im Cockpit als auch hinten in der Kabine gerne an?
Es ist natürlich so, weil ich beruflich fliege, tue ich natürlich privat. Bin ich sehr selektiv. Wir sind sehr reisefreudig, meine Frau und ich. Und auch mit den Kindern, wenn sie das noch. Jetzt kommen sie zurzeit nicht mehr mit, weil sie zu alt sind. Aber wir sind, wenn wir in Europa unterwegs sind, die Frau und ich, gehen wir mehrheitlich mit dem Zug. Weil wir beide sehr gerne Zug fahren. Und Flügerei Europa ist Zugfahren ist entspannter, habe ich persönlich das Gefühl. Langstrecke ist etwas anderes. Wir reisen eigentlich die ganze Welt. Ich war schon einmal oder zweimal in Amerika. Ich war in Südamerika, ich war in Asien, Südafrika. Also ferne Länder, das ist so. Und da müsste ich sagen, im Moment, ziemlich weit oben bei mir steht die USA wieder einmal. Ich möchte gerne wieder einmal gehen. Aber sonst, wie gesagt, in Europa sind auch Zugverbindungen in der Zwischenzeit sehr gut. Also eigentlich bis Norddeutschland, Spanien, da kann man eigentlich alles in nützlicher Frist auch per Zug erreichen. Also, da bin ich mehr der Zugfahrerin.
Ist das dann ökologischer?
Ja, das kommt gerne darauf ab, welche Marketingabteilungen das man glaubt. Also, ich habe das Gefühl, ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist Bahnfahren ein bisschen ökonomischer, ja, schlussendlich auch weniger belastend für die Umwelt. Aber ich will mich da nicht auf den Test rauslassen. Da habe ich zu wenig genaue Daten.
Und darum geht es auch nicht, denn wir sind jetzt leider schon mit unserem Flugerlebnis an Bord einer Maschine der Helvetic Airways zu Ende gekommen. Und damit danken wir den Hörerinnen und Hörern von Radio Lokomotive und den Lesern und Leserinnen der Zeitschrift Leben und Gesundheit dafür, dass sie sich mit uns auf die Reise gemacht haben, dass sie sich mit uns in die Luft erhoben haben. Und wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einen schönen Abend an Ihrer Destination und natürlich hoffentlich bald einen recht erholsamen Urlaub. Ja, und Ihnen, Herr Häusler, danke ich, dass Sie heute Captain, Pilot und vor allem ein ganz wundervoller Mensch sind und waren in der Serie Momente, die wir hier heute kreiert haben. Wir danken auch ganz herzlich dem Flughafen Bern-Belp nochmals, Frau Turucci, dass Sie uns in diesem schönen Fernweh-Ambiente diesen Sendebeitrag erstellen lassen durften. Ja, und mein kleines Schlusswort ist, wenn ich hier jetzt so rausschaue, ich sehe direkt die Startbahn vor uns liegen. Ich würde jetzt am liebsten mit Ihnen, Herr Häusler, auf dieser Startbahn Richtung Südost, war das, Mönch-Eiger-Jungfrau fliegen und ein paar Spiralen bräuchten wir wahrscheinlich, um über die Berge drüber zu fliegen und dann Richtung Süden. Es bleibt beim Traum für heute. Machen Sie es gut, liebe Hörerinnen. Bleiben Sie gesund und bis bald. Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Lokomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit.
Und wir sind hier im Radiostudio in der Lorraine wieder gelandet. Der Herr Häusler vom Ingenieur zum Pilot. Was für eine spannende Geschichte.
Loco, Loco, Radio Lokomotivo. Loco es relativo, Radio Lokomotivo.
In unserem zweiten Teil kommen wir nun kurz vor sechs schon bald, eine Viertelstunde noch knapp, in den Gäbelbach. Bruno hat mit freiwilligen Helfern gesprochen, die am Montag Lebensmittel an Menschen, die von Armut betroffen sind, verteilen.
Hallo zusammen, wir sind hier im Gäbelbach, es ist Montag und ich bin hier bei Tischlein Deck Dich, wie jeden Montag, immer zwischen 11 und 12, für Essen zu holen. Ich bin dankbar, dass jetzt hier am Tisch mit mir freiwillige Mitarbeiter und Quartierarbeiter bereit sind, mit mir, mir ein paar Fragen zu Tischlein Deck Dich zu beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mit einer zwei Damen, die hier am Tisch hocken. Was ist für euch zwei eure Motivation, dass ihr das macht? Jeden Montag den Leuten wie mir Essen rauszugeben.
Ich bin pensioniert, seit 3,5 Jahren. Und für mich war das ganz wichtig, nach der Pensionierung etwas Sinnvolles weiterzuarbeiten. Und ich habe mich gerade erkundigt, ob es irgendetwas in dieser Art gibt und habe das Tischlein Deck Dich gefunden und bin seit diesen 3,5 Jahren jetzt hier dabei. Meine Motivation ist, geht in zweierlei Richtung. Einerseits eben einfach können etwas für Menschen machen. Das ist das eine für die Bezügerinnen und Bezüger. Und andererseits geht es ja um Lebensmittel. Und Tischlein Deck Dich hilft, dass ganz viele Lebensmittel von den Grossverteilern nicht im Küder landen, sondern halt eben noch gebraucht werden, geschätzt werden. Stichwort Food Waste.
Also ich glaube, meine Motivation, da kann ich meiner Kollegin nur beipflichten, ist schon, ich bin passioniert, ich habe gesucht oder geschaut für etwas, wo man auch ein bisschen Sinn macht. Ich habe nachher die Anzeige in der Zeitung, dass man Leute sucht, hier Freiwillige. Und bin jetzt seit einem Jahr dabei. Ich mache das sehr gerne, genau aus dem Grund. Erstens geht es um die Lebensmittelverschwendung, wo man hier sieht, wie viel das man retten kann dazu, durch, und wie viel Gutes das man noch tun kann mit dem, was da kommt. Man lernt Leute kennen, man lernt Bezüger kennen, man lernt Kolleginnen kennen und ich finde das eine absolut coole Sache da.
Wenn ich euch so frage, die Altersdurchmischung, die wir haben, hier bei Tischlein Deck Dich, wie sieht die aus und vielleicht noch in vielen Leuten sind das, die die Durchmessung machen hier im Quartier im Gebelbach.
Ja, Tischlein deck dich findet ja jeden Montag statt. Und es sind rund, ich würde sagen, so zwischen 140 und 160 Personen, die profitieren vom Tischlein deck dich. Es sind nicht so viele, die kommen. Oder? Es kommt einfach jemand, auch für eine Grossfamilie. So. Aber die Lebensmittel gehen an rund so viele Personen. Und die Personen, die die Lebensmittel kommen, holen, also unsere Kundinnen und Kunden, das ist sehr durchmischt von der Altersstruktur her. Es hat junge Leute, es hat mittelalterliche Leute und es hat auch ältere Personen, also sprich Pensionierte. Also von der Altersstruktur her ist es sehr durchmischt.
Würdet ihr denn sagen, dass ihr eine Feststellung gemacht habt, mit der Durchmischung, die wir haben, alterstechnisch gegenüber dem Anfang, wo du vielleicht angefangen hast mit dem Schneidektisch im 21. hier im Quartier, wo das eröffnet hat?
Nein, das kann ich hier von dieser Abgabestelle her nicht sagen. Es ist aber interessant, dass ich gerade ganz vor kurzem mit jemandem von Tischlein deck dich selber können reden. Und sie hat gesagt, sie war bei uns zu Besuch gewesen, und sie hat gesagt, es sei sehr speziell bei uns die grosse Bandbreite von verschiedenen Altern. Sie erlebt es eher an anderen Abgabestellen, dass es jüngere Leute sind. Vorwiegend junge Leute mit Familien. Und weniger eben die grosse Durchmischung. Also ich kann das einfach weitergeben, was ich gehört habe. Aber hier in Gebelbach war es eigentlich immer so gewesen wie jetzt.
Du, Stefan, wie ist das für dich? Du machst die ganze Koordination im Büro, machen, im Quartier. Unter anderem machst du eben auch allmäntig das Sistlein deck dich, wo du auch involviert bist, die Arbeit zu machen.
Ja, vorhin musste ich schmunzeln, was so darum gegangen ist, die Motivation, sich einzubringen, das ist halt ein bisschen mein Job, das gehört dazu, aber habe ich auch bewusst wie gemacht, dass das ein bisschen dazugehört, zu meinem Job hier als Quartierarbeiter, die Koordination. Und das hat man auch bewusst gemacht, dass man dann das Tischlein deck dich daher beizogen hat, weil es auch nicht ein schwelliger Zugang ist zu der Quartierbevölkerung. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen eine wertvolle Zusammenarbeit, die wir wie haben. Also die Wertschätzung, dass überhaupt so ein Angebot durch Freiwillige übernommen wird. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Personen, die vorbeikommen und auf Unterstützung angewiesen sind, halt noch irgendetwas anderes im Rucksack mittragen. Und das vielleicht gerade an Stromrechnung, die sie nicht zahlen können, oder der Mietzins ist, wo ist das ja schon so... muss man da irgendwo nachfragen. Und dann ist es wie gäbig, wenn ich gerade oben bin im Quartierbüro. Und dann wissen die Freiwilligen auch, die Fragen, die schicken wir jetzt zum Stefan ins Büro. Und dann probiere ich mein Bestes mit weitervermitteln. Vor allem, weil es sind dann auch gleich ein paar Leute, die vorbeikommen oder dann auch ein bisschen anstehen, wo sie sich die Unterstützung holen können, im besten Fall. Und es ist sicher auch etwas Schönes, dass ich wie weiss, man kann gegen etwas mitgeben. Dass wir da nicht mit Lehren haben, aus der Fall laufen.
Nebst dem, dass es eine schöne Sache ist, dass das Essen nicht weggeschossen wird, um die Zusammenarbeit und die Durchwachsung von der Kultur und so weiter kann bringen. Jetzt nicht zwischendurch auch Herausforderungen, wo wir dran sind, so mit dem ganzen Prozess, den wir leben in der Welt.
Ja, ich glaube, die Herausforderung ist, wir wissen ja nie, was wir überkommen. Da kommen einfach Sachen und wir packen das aus, wir zählen, wir aufteilen. Und dann muss es einfach fair eingeteilt werden, wo man gerne schaut, was gibt man Einzelpersonen, was gibt man Grossfamilien, wie tun wir das aufteilen. Und wir sagen, wir müssen das recht fair machen und da ist vielleicht manchmal das Verständnis von unseren Klienten oder unseren Kunden nicht immer gleich gut, wenn man je nachdem halt muss sagen, es gibt nur eins, ansonsten zwei oder so. Aber bis jetzt ein Problem wegen dem hat es nicht gegeben und ich glaube, die meisten Leute verstehen das und sehen, dass wir das wirklich fair fair machen für alle. Das ist so mein Gefühl.
Ja, kann ich ja sagen dazu. Und gleich muss ich da jetzt etwas ganz Persönliches einbringen, wenn es eben dann halt vielleicht nur ein Klasse gibt für einen Zwei-Personen-Haushalt, sage ich jetzt einmal. Und man das muss, wie damit alle etwas haben, so ein bisschen einteilen und da dann so ein bisschen aggressive, ich sage es jetzt einfach gerade, wie ich es erlebe, Reaktion kommt, dann macht mir das ein bisschen Mühe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt in diesen 3,5 Jahren aber auch gelernt, das für mich selber einzuordnen. Weil ich sage mir, ich sehe die Leute einmal in Woche oder alle 14 Tage und ich kenne ihren Rucksack, was du vorher gesagt hast, nicht. Da sind Geschichten hinter jeder Person, die da kommt, beziehen. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Einfach, wenn halt auch eine heftige Reaktion kommt oder ein gerümpftes Näschen oder so eine Reaktion, dass ich mir sage, ja, für die ist es jetzt gerade schwierig, ich kann es nicht ändern, aber ich kann es verstehen, weil ich nicht weiss, was du schon alles erlebt hast.
Und das,
ja. Und eben, es war für mich eine Herausforderung, zu diesem Punkt zu kommen, aber ich glaube, da bin ich selber dank meinem Kontakt hier auch weitergekommen und habe einen Weg gemacht.
Ich von meiner Seite her kann sagen, apropos Herausforderung, es ist für mich auch immer wieder sehr herausfordernd, so mit all den Durchmischungen, die wir jetzt hier auch im Gebelbach haben, zwischendurch zu Schlag kommen. Aber auch für mich ist das ein Lehrprozess, wo ich muss sagen, ich lerne immer gleich wieder etwas und ich bin euch dankbar, die das machen von Tischlein deck dich. Und ich danke euch für eure Zeit, die ihr genommen habt, für ein kurzes Statement zu machen, was Tischlein deck dich und Fuss wegwerfen Wesen betrifft. Danke euch.
In weiteren Quartieren der Stadt Bern und der ganzen Schweiz gibt es Lebensmittel für Menschen mit kleinem Einkommen. Damit Lebensmittel bezogen werden können, braucht es eine Bezugskarte von Tischlein deck dich. Alle Informationen findest du auf der Homepage von tischleindeckdich.ch. Tischlein deck dich versorgt 35.600 Menschen, die von Armut betroffen sind in der Schweiz.
Rabi muss zügeln!
Scheiße, was?
Hey, Mann, nicht!
Nach fast 30 Jahren verlassen wir schweren Herzens die Lorena.
Aber nein! Woher denn?
Nach intensiver Suche sind wir in Marzilli fündig geworden und können gleich anbauen.
Geil, geil, geil!
Blöderweise kostet das Ganze richtig viel Geld.
Doof! Oh. Allein schaffen wir das leider nicht.
Das habt ihr jetzt von eurem werbefrei, nicht gewinnorientiert Scheissdreck.
Hilf uns unter umzug.rabe.ch. Merci viel!
Merci. Gleich ist es Zeit. Es ist 18 Uhr. Es folgt die Wiederholung von Rabe Info. Wo auch immer du heute unsere Radiosendung hörst, wir wünschen dir einen schönen Abend an einem offenen Feuer, in der warmen Stube oder wo auch immer. Bis in 4 Wochen, wieder Mittwoch, 19. Februar 25 um 17 Uhr. Der Adi an der Technik und ich, die Helga, wir verabschieden uns.
Radio locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo.